Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Schlaglichter, ein wichtiger Hinweis gleich am Anfang. Es könnte sein, dass die nachfolgenden Podcast-Sendungen sich ein bisschen verschieben, weil wir haben heute einen Gast da, der hat so viel zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles in eine Folge packen sollen. Aber wir bemühen uns. Liebe Katharina Schlag, erstmal schön, dass du da bist. Grüße dich.
Hi Tom.
Du hast Herrn Mann mitgebracht von Mann Naturenergie. Warum hast du ihn mitgebracht heute?
Genau wie du gerade schon gesagt hast, weil ich glaube, dass er unheimlich viel zu erzählen hat und zu berichten hat. Für mich persönlich, mich treibt ja immer auch die eigene Neugierde an. Und was ich von außen beobachte, ist, dass es bei Markus Mann von Anfang an das Thema erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit schon eine Rolle gespielt hat, weit bevor das jetzt so in aller Munde war und ein Buzzword bis hinten gegen. Und mich hat einfach mal die Frage interessiert, wie schwierig ist das eigentlich so im Unternehmensalltag, wenn das Unternehmen sich auch teilweise verändern muss, sich manchmal an neue Marktumstände anpassen muss, die Mitarbeitenden dabei mitzunehmen? Was macht das mit einem Unternehmer, wenn man selber diese Überzeugung in sich trägt, die vorlebt? Das stelle ich mir manchmal im Alltag schwierig vor. Und das wollte ich genauer wissen, wie das ist, wie das geht. Wie oft man vielleicht auch doch versucht, es die Flinte ins Korn zu schmeißen und zu sagen, wisst ihr was, ihr Leute? Ja, darauf war ich neugierig und deshalb habe ich ihn eingeladen.
Herr Markus Mann, schön, dass Sie da sind heute und uns all diese Fragen beantworten. Aber wir steigen erst einmal ein mit einem Zitat. Haben Sie ein Zitat mitgebracht, das für Sie prägend ist, das für Sie etwas aussagt?
Ja, im Grunde ist es für mich immer, man muss erkennen, wann man vom sterbenden Pferd absteigen sollte. Oder dass man den Zug nicht verpasst, der in die andere Richtung geht oder in die richtige Richtung geht.
Das ist in dieser heutigen Zeit aber nicht mehr so einfach, oder?
Ja, und vor allem, also ich spüre einfach immer mehr das Thema, dass wir Menschen nicht unbedingt wissenschaftlich basiert entscheiden, sondern mal gerade auf irgendeine News, die irgendwo durchs Internet gejagt wird. Und ich habe aber gelesen das, ne? Ohne das wirklich wissenschaftlich zu hinterfragen. Ne? Das ist wie diese Themen um den Klimawandel. Da können 99% der Wissenschaftler weltweit zum Schluss kommen, hier ist es menschgemacht. Aber manchmal hat man den Eindruck, in den Medien oder die es gerne hören wollen oder am Stammtisch, die zitieren dann das 1%. Was von wem auch immer bezahlt wurde, um zu erklären, nee, es kann ja auch anders sein. Ne?
Ja.
Dann denke ich immer im Zweifel für den Angeklagten. Ne? Also da würde man es auch machen, auch bei einer 60%igen Wahrscheinlichkeit würde man sich wahrscheinlich dafür entscheiden, den anderen Weg zu gehen, aber nun gut.
Mhm. Katharina, was sagt das dir, dass man vielleicht nicht zu spät absteigen sollte?
Richtig, aber nicht ganz einfach. Weil man es ja auch erstmal erkennen muss. Und man muss ja lernen zu erkennen, wann das Pferd stirbt, um jetzt mal in dem Bild zu bleiben. Und ich glaube, das ist manchmal tatsächlich nicht ganz so einfach. Und hinzu kommt, was es wahrscheinlich schwieriger macht, da bin ich jetzt bei mir, man richtet sich ja auch sehr kommodig ein in seiner Komfortzone. Und da raus zu müssen, auch wenn man erkennt, dass das Pferd, was man noch reitet, stirbt, also noch sitzt man ja im Sattel. Und dann zu sagen, ich bewege mich jetzt trotzdem, das ist nicht immer der Schritt, der einem leicht fällt. Also wir Menschen sind ja dann doch relativ bequeme Tierchen. Und dann aber trotzdem dem zu folgen, von dem man ja eigentlich innen drin schon auch weiß, dass es richtig ist.
Es ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr, sehr spannender Ansatz und es trifft halt auch auf die Zeit, weil wir wie oft schon darüber gesprochen haben, in dieser schnelllebigen Zeit, wann muss man was erkennen, in welche Richtung muss man sich entwickeln und schauen wir einfach mal auf Ihr Unternehmen. Sie sind der Urenkel von Robert Mann, 1910 das Unternehmen gegründet, da hätte noch keiner gedacht, dass aus der Drechslerei dann ein Sägewerk, Fuhrunternehmen irgendwann ein Energieunternehmen wird und dann auch noch erneuerbare Energien. Hätte niemand gedacht, dass Sie irgendwann mal bei der Sendung mit der Maus sind oder dass Sie 2018 eine Schule in Peru bauen. Also das ist ja auch eine Entwicklung, die da stattgefunden hat in all diesen Jahrzehnten. Und genau das ist das, was ich meine. Sie bringen da so viel mit, da gibt es so viele Perspektiven. Wir haben das Thema Wählerperspektiven schon gehabt, allein in Ihrem Unternehmen. Sehen Sie das ähnlich, dass man immer wieder geschaut hat, wo kann unser Weg hinführen und wo sollten wir nun anknüpfen, wann sollten wir absteigen und vielleicht auf ein neues Pferd steigen?
Ja, ich denke, man muss einfach immer der Innovation auch hinterherrennen. Also mein Großvater, als ich mit dem als kleiner Junge durch den Betrieb ging, da war ich 9 Jahre und da hat der alte Mann, der ist 1904 geboren, der hat ja wirklich viel erlebt, ne, wenn man 4 geboren war und 79 gestorben. Ja, und dann hat er gesagt, Mensch, Junge, ich bin zu früh geboren. Was da noch alles kommt. Ne? Also er war einfach nur so fasziniert von der Zukunft, was da noch so alles kommt. Und eigentlich geht es mir ähnlich. Ne? Also ich bin einfach total auch jetzt auf dem Trip einerseits. Klar, ich sage, erneuerbare Energien, das muss eigentlich die Lösung sein, um unabhängig zu werden. Also das Klimaschutz ist das eine Thema. Das andere ganz große Thema, was wir ja nun mal haben, ist, wir müssen die Energieversorgung Europas unabhängig machen. Und das können wir lokal mit erneuerbaren Energien. So, das ist der eine Punkt. Und dann dürfen wir halt nicht das Thema, diese Innovation, Digitalisierung, die müssen wir ganz auch jetzt, denke ich, wichtig nach vorne bringen. Also wenn man sieht, wie andere Länder, die später angefangen haben, aber an uns vorbeiziehen, links und rechts. Also ich sage jetzt mal, die baltischen Staaten, Estland, da habe ich neulich einen Vortrag und auch dann kam zufälligerweise gleichzeitig noch Heute-Show-Spezial ja, darüber, über Digitalisierung. Super. Total spannend, ne? Und dass wir da wirklich auch nicht den Zug verpassen oder das Pferd nicht verpassen, abzusteigen von unserem Faxgerät. Ne? Also irgendwie müssen wir raus aus den Dingen und müssen da uns auch modernisieren, weil unser Fachkräftemangel ist ja eines der prägenden Themen in den Unternehmen. Und klar, der Handwerker, also die KI wird uns keinen Nagel in die Wand klopfen, deshalb brauchen wir noch gute Handwerker. Ne? Aber die KI wird uns viele Arbeiten in den Büros, in den Verwaltungen abnehmen können. Aber es muss dann auch zugelassen werden, auch von der Politik, dass wir nicht vor lauter Angst vor Datenschutz nichts mehr möglich machen. Ne? Also ich habe gerade jetzt aktuell das Beispiel, wir haben einen Betrieb in der Schweiz. Und da gehe ich einfach im Register der Verbandsgemeinde dort unten rein, kann die Parzelle anklicken, weiß, wer der Eigentümer oder Ansprechpartner ist. Ich weiß, welche Rechte auf dem Grundstück liegen, ob da irgendwelche Rohrleitungen durchgehen und Sonstiges. Versuchen Sie das mal hier bei uns.
Ne? Mein Traumszenario.
Ja. Das wäre schön. Der Bauunternehmer dort unten, wir betreiben dort ein Fernwärmenetz mit 4,7 Kilometer Gesamtlänge, haben 100 Gebäude angeschlossen. Der Bauunternehmer, wenn es jetzt darum geht, hier noch ein Nachbarhaus anzuschließen, der hat mir so schnell die Auszüge und Angebot zusammengestellt, der weiß genau, wo er her kann, wie es geht. Und da liegen dann nicht 20 verschiedene Kommunikationskabel drin, wo keiner weiß, wer eigentlich dafür zuständig ist. Das ist einfach alles im Kataster drin und im Register und digital. Ja, also,
Warum geht das bei uns nicht, Katharina? Leichte Frage, oder?
Ach, wenn ich das wüsste und wenn ich da so eine einfache Lösung für hätte. Also ich habe den Bericht über Estland tatsächlich auch gesehen und musste sehr schmunzeln, als rauskam, dass der Digitalisierungsbeauftragte in Estland ein Deutscher ist. Ja. Die sind uns wirklich ganz entspannt 15, 20 Jahre voraus. Mhm. Ich glaube, es gibt mehrere Themen, warum das hier schwieriger ist, was es nicht entschuldigen soll. Aber ich glaube, die Deutschen haben in mehreren Themengebieten den Hang dazu, 120% machen zu wollen und nicht erstmal mit 80 loszulaufen und dann die restlichen 20 unterwegs nachzulegen, sondern man möchte es alles perfekt haben. Ich kann gar nicht genau sagen, ob es auch was mit einem mangelnden Vertrauen zu tun hat. Der Verdacht beschleicht mich manchmal an anderer Stelle, dass ich nicht weiß, wie viel Vertrauen der Staat in die Mündigkeit seiner Bürger hat, aber darüber kann man sicherlich eine eigene Staffel machen, um das aufrollen zu wollen, warum das bei uns so schwierig ist. Aber wenn man es sich anguckt, Estland, und es gibt ja auch andere europäische Länder, die da schon deutlich viel weiter sind. Und wenn es europäische Richtlinien gibt, dann gibt es in den Ländern sehr unterschiedliche Handhabungen, wie es dann in Länderrecht übertragen wird. Und ich sage mal, wenn man sich so eine Regulierungsskala anguckt, ist Deutschland eigentlich immer eher am oberen Ende, um alles mehr als 100% wasserfest zu machen. Und das Thema Datenschutz wird natürlich bei uns extrem groß geschrieben. Also hier darf ja eine Behörde nicht mit der anderen kommunizieren. Warum genau das so ist, weiß ich nicht. Aber also wenn es jemand hört, der es uns erklären kann, bitte gerne. Ich wäre da auch dankbar.
Jederzeit als Gast hier herzlich willkommen bei uns im Podcast. Fall. Kurze Pause, die WFG-Likes. Frustkiller-Freitage. Das neue Format der WFG stellt Führungskräfte in einem Dreiklang aus Aktion, Essen und Impuls in den Fokus. Der erste von insgesamt 4 Terminen ist am 22. März in Montabaur geplant. Weitere Infos unter wfg-ww.de. Herr Mann, ich möchte noch gerne so ein bisschen den Markus Mann verstehen. Ich möchte gerne so ein bisschen dahinter schauen. Ich habe mir natürlich ein bisschen was zur Unternehmensgeschichte angeschaut. Ein paar Auszüge. 1991, Markus Mann gründet Mann Windenergie. 91, 93 Mann Naturenergie. Dann sehen Sie irgendwann hier im Sägewerk, da ist ja was übrig, daraus machen wir Holzpellets. Dann bauen Sie irgendwann die größte Holzpellets-Heizung Europas in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob sie es heute noch ist. Damals war sie das. Irgendwann haben sie mal gedacht, auch hier sind Altspeisefette, was können wir denn damit machen? Also ich habe so das Gefühl, dass sie keine Ruhen da sind, sondern dass sie immer sagen, wir müssen aus einer Situation etwas rausholen. Wir müssen Situationen verstehen und müssen sie optimieren und müssen gucken, wo führt uns der Weg hin. Sind sie so? Ist das so richtig gedeutet?
Ja, aber immer getrieben von meiner Faszination von erneuerbaren Energien. Auf der Suche der Alternativen. Also ich wurde zum Atomkraftgegner, nachdem man mir bei der Bundeswehr damals die ABC-Schutzausrüstung erklärt hatte.
Die war doch toll.
Die war ein wunderschöner Plastikponcho mit irgendwelchen Handschuhen ja. Und einer Gasmaske. Ne?
Ja.
Also das war eigentlich damals dann so für mich eigentlich das Thema, wo ich mich damit befasst habe. Und als ich in Bremen studiert habe, ich habe Außenhandel und Verkehr studiert in Bremen, da war der erste Golfkrieg der zur Zeit, das war Ende der 80er Jahre. George Bush der Erste war im Irak eingemarschiert, damit wir billiges Öl haben. Und dann gab es Demonstrationen, kein Krieg um Öl war das. Und ich hatte damals auch noch nicht ganz verstanden, wie das mit dem Krieg und dem Krieg und Frieden und Ressourcenknappheit zusammenhängt und dem Klimawandel. Also das mit dem Effekt von CO2 und Klimawandel und Flüchtlingswellen, das habe ich erst später verstanden. Das kam so erst Mitte der 90er Jahre. Bis dahin war eher so dieses Friedensthema, wir müssen da jetzt nicht wegen Krieg wegen Öl führen. Und dann, je mehr Gummiboote übers Mittelmeer kommen, desto mehr wird einem halt auch bewusst, Mensch, da geht was ganz schön schief. Also ist zwar schön und gut, dass wir uns jetzt nochmal schnell einen Flug hierhin und das noch und das noch und das noch alles gönnen, aber wir müssen, wie wir wieder kommen, vom Pferd absteigen. Kürzlich war in einer Talkshow ein Politiker, der sich wahnsinnig aufregt und sagt, wie kann es nur sein, wir Deutschen bauen die allerbesten Verbrennungsmotoren der Welt und jetzt massakrieren wir uns selbst. Habe ich nur gedacht, naja, also wenn wir die besten Motoren bauen, hätten wir nicht bescheißen müssen. Und die Engländer, die haben ja die allerbesten Dampflokomotiven, den Flying Scotsman in den 50er Jahren, die schnellste Dampflok überhaupt gebaut, hat denen aber auch nichts genützt, weil eine andere Technik hat sie überholt. Ja. Und das muss man halt dann auch erkennen, wann es vorbei ist, anstatt man, naja, vielleicht auch durch Lobbyismus getrieben meint, noch irgendeinen alten Kram festzuhalten.
Wie nimmst du Markus Mann wahr, Katharina? Ich kenne ihn schon lange, ich treffe ihn heute das erste Mal, aber so den Namen hat man schon so oft gehört, ne? Um ehrlich zu sein. Immer und immer wieder ist mir der Name begegnet in den vergangenen 20 Jahren. Wie hast du ihn wahrgenommen?
Ja, eigentlich so, wie ich anfangs schon kurz beschrieben habe, als jemanden, der einfach eine starke Überzeugung hat, die ihn auch einfach immer weiter antreibt, um eben genau das zu machen. Das Unternehmen weiterzuentwickeln, aber auch neue Lösungsansätze zu finden und Dinge auszuprobieren vor allen Dingen. Das ist, glaube ich, es gehört recht viel Mut dazu. Auf der einen Seite, du hast es gerade gesagt, Anfang der 90er sich im Bereich Windkraft, damals, glaube ich, auch im Genossenschaftsmodell, nee, oder kam das später?
Das war die allererste Windkraftanlage für Rheinland-Pfalz.
Ja.
Da hat der Papa mir Geld geliehen, hat aber gesagt, ich will das Geld aber wiedersehen. Und jetzt war ich auch gerade Betriebswirt.
Ja, aber es ist einfach, solche Dinge dann auszuprobieren und zu sagen, ich nehme das Geld in die Hand, ich versuche das jetzt einfach. Man wusste ja nicht genau, was daraus wird, ob das funktioniert, wie groß das wird, ob das sich durchsetzt. Und es war ja nicht die Diskussion, wo wir heute haben, wo eigentlich mit dem neue Energien an Landgesetz festgeschriebene Flächenanteile dafür vorgesehen werden müssen. Und so. Es war ja eine andere Diskussion. Und da war es einfach sehr mutig. Und ich glaube, dass man da auch manchmal, also wenn ich es jetzt freundlich formuliere, sage ich einfach nur schief angeguckt wurde. Aber ich glaube, dass das schon auch einen starken Charakter braucht, um nicht nur diese Überzeugung zu haben, sondern dann auch danach zu handeln. Und das ist das, was ich wahrnehme, dass das eben nicht nur jemand ist, der eine Überzeugung hat, jetzt mal egal, ob man das teilt oder nicht, aber jemand hat eine Überzeugung und handelt danach. Und zwar fundiert. Und das finde ich spannend und bemerkenswert.
Mhm. Also damals war es schon so, man muss sagen, junger, mutiger Unternehmer hieß es manchmal, das sage ich mal ehrlicherweise, junger Unternehmer, denn ich wusste, was alles schiefgehen kann. Ich habe auch viel Glück gehabt. Ne? Es ist nicht alles
gehört gut
gegangen,
auch manchmal
es sind
dazu.
Auch viele Dinge schiefgegangen, aber ja. Man hat halt wirklich auch Glück gehabt. Ne? Und,
aber auch gelernt.
Klar, klar, man hat halt heute Verantwortung für über 100 Mitarbeiter in Vollzeit. Und das macht einem dann schon eher auch manchmal vorsichtig, ne, weil man weiß, was da dran hängt.
Klar.
Ne, wie viele Familien hinten, wie viele Menschen hinten dran hängen. Das verschafft einem auch Respekt. Aber andererseits, ich habe keine teuren Hobbys. Das Geld bleibt in der Firma. Damit haben wir ein gesundes Unternehmen. Und somit können wir auch immer schön weitermachen.
Das wäre auch meine Frage gewesen, wo steht Mann Energie heute? Wir haben schon ganz viel über die Vergangenheit gehört, aber wie würden Sie das Unternehmen jetzt heute beschreiben? Wo stehen Sie jetzt gerade?
Naja gut, wir haben quasi von einem kleinen Mini-Windrad, was mal knapp 200.000 Kilowattstunden im Jahr machte, das sind dann 0,2 Gigawattstunden. Wir setzen jetzt heute 180 Gigawattstunden ab. Das heißt, wir sind im Grunde ein kleines Stadtwerk. Also wir haben Grünstromabsatz in dieser Größenordnung wie ein kleines Stadtwerk und machen die Wärmeenergieversorgung für rund 100.000 Menschen auf Basis von Holzpellets. Und ganz nebenbei, unser Geschäftsmodell ist relativ einfach. Wir machen aus rundeckig im Sägewerk und alles, was nicht eckig wird, machen wir wieder rund, nämlich zu Pellets. Und die Bretter und das Kantholz und Sonstiges landet auch wieder zumeist im Westerwald. Also das, was wir machen, dass, ob das jetzt hier zu einer Firma Hapag in Mondabaur geht oder Firma Lenz in Derschen, die Firma Puderbach in Bero, das ist auch schön, dass man auf kurzen Wegen quasi sein Geschäftsmodell betreiben kann. Das ist auch ich habe einen total lokalen Ansatz. Das ist mir wichtig, ob das jetzt die Haremburger Brauerei ist, die Strom von uns kriegt, ne? Oder hier in Tongrube Görg und Schneider, sind alles alte Betriebe, solide, gesunde Unternehmen der Region. Und das macht einfach mich auch stolz, ne? Dass man einfach lokale Wirtschaftskreisläufe hat. Mhm. Thema ist, ne, da wird gejammert über eine Mauterhöhung, aber andererseits, ich muss ehrlich sagen, mich schützt die Maut mit unserem Unternehmen sehr, weil die Billigprodukte aus Osteuropa, die da per LKW ganz schnell mal in Westerwald kommen, die werden halt teurer und damit habe ich eher eine Chance im Markt.
Aber all das, was Sie machen, Herr Mann, ist ja eigentlich nur eine Modeerscheinung. Wir sollten einfach diese Atomkraftwerke wieder bauen, dann wird alles besser, oder? Können Sie gerade Nachrichten schauen? Können Sie gerade sich Energiethemen anschauen in den Medien? Das ist ja schwierig, glaube ich, für jemanden wie Sie, der das wirklich auch versteht.
Ja, also ich ziehe mir die Energiethemen, seit ich Jugendlicher bin, eigentlich immer rein. Das hat mich immer fasziniert und begeistert. Und gerade dieses Thema in Atomdiskussion, ne, wir haben weltweit weniger als 9% des erzeugten Stroms stammt aus Atomenergie und wir haben einen Rückgang der Reaktoren. Das heißt zwar jetzt ständig in den Presse, ja, die bauen und die bauen, ja, aber es werden mehr abgemeldet vom Netz, wie neue überhaupt ins Netz gehen und es ist so wahnsinnig teuer. Ich hatte so ein bisschen Respekt, gerade als wenn wir die Atomdebatte jetzt gerade führen, der Bill Gates hat eine Firma gegründet in den USA und wollte jetzt ganz kleine diese Small SMA-Reaktoren bauen und kleine Dinger überall und die sind total günstig. Das Projekt ist eingestampft worden, weil im Wettbewerb zur Wind-, Sonne- und Batterietechnik die preislich verloren haben. Und deshalb überzeugt mich halt einfach die Ökonomie, ne, dass wir mit erneuerbaren Energien einfach langfristig günstiger sind und kurzfristig auch, wenn man jetzt denkt, der Atommüll, wie heißt es immer, 3 Generationen haben scheinbar günstige Energie und 40.000 Generationen müssen auf den Müll aufpassen. Mhm. Also, sag mal, das muss man beim Solarstrom nicht. Ne?
Ja, unglaublich. Katharina, das ist eine unheimlich schwierige Branche, so nehme ich sie als Laie wahr. Ich habe immer so das Gefühl, da tun Menschen das Richtige. Also es gab auch mal einen großen Windkraftradhersteller im Westerwald, wo es dann auch schwieriger wurde. Dann kenne ich auch Bekannte, die mal in Solar gemacht haben. Das hat dann auch eine ganze Zeit lang plötzlich gar nicht mehr funktioniert. Da gehört ja schon auch viel Mut dazu, das so zu tun. Siehst du das ähnlich? Gerade beim Thema Energie ist es ja irgendwie so, du hast das Gefühl, es ist überall Krise. Irgendwie sind ganz viele Große, die ganz viel entscheiden. Und dann gibt es da den Mann aus dem Westerwald. Ich meine,
klar,
schon verrückt.
Ist schon, würde ich sagen, von außen betrachtet auch ein bisschen Haifischbecken. Das glaube ich schon. Einfach auch, weil es natürlich immer da, wenn ich in einer Branche mit neuen Dingen anfange, bin ich erstmal ein Außenseiter. Und ich werde natürlich auch nicht immer gern gesehen von den Etablierten. Das ist auch normal. Das gehört auch dazu. Das ist so ein bisschen das was ich gerade eben schon meinte mit Komfortzone und da kommt jemand Neues und da kommen neue Ideen. Will ich aber vielleicht nicht unbedingt als Veränderung. Von daher, das Umfeld ist schon schwierig. Aber ich teile die Einschätzung. Der wesentliche Punkt für mich ist auch das Thema Unabhängigkeit und natürlich auch das Thema des Klimaschutzes und wie gehen wir auch in der Verantwortung für nachfolgende Generationen mit verschiedenen Themen um. Ich glaube aber, dass wir zukünftig, wir werden eine gute Mischung an Energieträgern brauchen. Und im Moment ist vieles, jetzt bin ich technischer Laie, aber was ich aus den Gesprächen mit Unternehmen mitnehme, ist, es gibt verschiedene neue Energieformen, die im Moment noch nicht in der Menge verfügbar sind, wie wir sie brauchen, die teilweise noch nicht wirtschaftlich sind, die teilweise aber auch technisch nicht verwendbar sind. Also nehme ich immer gerne das Thema Glas und Keramik, die ja nun bei uns im Westerwaldkreis auch eine Rolle spielen. Da wird viel Wasserstoff diskutiert. Ob und für welche Bereiche der Keramik das eine Alternative sein kann, können die Unternehmen selber noch gar nicht endgültig abschätzen. Ein Problem, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, ist zum Beispiel, dass Ofenbauer in Italien sagen, Wasserstoff ist für uns keine Option. Wir haben noch so viel Absatzmarkt mit gasbetriebenen Öfen in den USA und in China und in anderen Teilen dieser Welt. Wir werden für diese 5% in Deutschland
das nicht
verändern. Gehen wir nicht in die Forschung und gehen wir nicht in die Produktion zum Thema wasserstoffbetriebene Öfen. Einige sagen, für unsere Brennprozesse geht es elektrisch. Andere sagen, wir kriegen elektrisch nicht die Temperaturen, wie wir brauchen. Andere sagen, Gas ist für uns wichtiger Prozessbestandteil. Weil die Keramik ist natürlich jetzt auch sehr speziell, was das angeht, weil jedes Produkt andere Anforderungen an den Brennprozess selber stellt. Und sobald ich kleinste Parameter in dem Brennprozess verändere, kriege ich andere Produkteigenschaften. Das heißt, ich brauche bei jeder Veränderung im Brennprozess auch eine neue Forschungsreihe. Ich muss mir angucken, was heißt das? Ich muss die Produkte wieder neu testen. Wenn ich im Lebensmittelbereich bin, kann das Veränderungen herbeiführen, die ich dann einfach im Produkt nicht brauchen kann. So, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir brauchen perspektivisch eine gute Mischung. Was ich aber in der Industrie auch sehe, ist, dass ganz viele Unternehmen da erstens schon viel weiter sind, als die Politik einen manchmal glauben lässt. Und dass es gar nicht der Wille ist, sondern die Unternehmen sagen vielfach, ja, wir wollen den Weg auch mitgehen. Wir finden das gut und finden das richtig. Aber wir können das nicht von heute auf morgen. Wir können nicht einfach den Schalter umlegen und sagen, jetzt ist es anders. Wir brauchen eine Übergangszeit und auch für diese Übergangszeit brauchen wir Lösungen. So lange, bis Erneuerbare da sind, bis Speichertechnologie in dem entsprechenden Umfeld da ist. Und also ich erlebe schon, dass die Industriebetriebe sich deutlich geöffnet haben für die Thematik.
Aber Frau Schlag, haben wir nicht zu lange geschlafen? Haben wir nicht zu viele Jahre verschenkt uns? Also die Zeit läuft uns davon. Also gerade beim Klimaschutz haben wir nun mal das Thema, dass wir jetzt schon mal das 1,5-Grad-Ziel in den letzten 12 Monaten gerissen haben. Und wir haben uns einfach zu bequem gemacht. Wir haben uns allesamt zurückgelehnt und haben gemeint, ach, es wird schon nicht so schlimm kommen. Und die Gefahr von den Kipppunkten, dass einfach jetzt Permafrostböden auftauen und dass wir einfach auch einen Meeresspiegelanstieg haben, der uns volkswirtschaftlich so große Probleme bereitet. Ne? Da wundere ich mich immer, dass immer die Leute sagen, jetzt sagen sie ja, am Ende geht es vielleicht zu schnell oder nicht sie sagen, sondern die Wirtschaft sagt das. Ich war gerade letzte Woche in Malmö auf einer Konferenz, bin ich mit dem Zug hingefahren, ging gut. Mhm. Und zurück war der Zug voll, weil die Flughäfen gestreikt haben. Hinzus war er leer. Also in Malmö auf einer Konferenz und dort wurde ein Asphaltanlagenbetreiber, der hat innerhalb von 3 Jahren 51 Asphaltmischanlagen von Flüssiggas auf Holzstaub umgestellt. Und das Interessante ist dort, es gibt ja nicht nur den Holzstaub, die Holzpellets, die man jetzt aufmalt zu einem Staub, damit es in einem Staubbrenner funktioniert, sondern es gibt wahnsinnig viele Agrarnebenprodukte, die heute einfach untergepflügt werden. Das sind zum Haferschalenpellets zum Beispiel oder Sonnenblumenschalenpellets. Also wir haben ein Portfolio an Biomassen, die wir einfach nutzen können, aber weil man einfach sagt, ach ja, es ist ja noch alles so bequem, dann müssen wir uns irgendwann mal mit befassen. Und da habe ich einfach die Sorge davon, dass da nicht genug Druck und Eile aufgebaut wird, dass man auch wirklich jetzt mal umsteigt. Ich bin 2010 das erste Mal mein erstes Elektroauto gefahren. Seitdem habe ich so gut wie nicht mehr in einem Verbrenner gesessen, wenn überhaupt mal irgendwo in einem Taxi in der Stadt oder so, ne? Und es ist faszinierend, es geht, es funktioniert. Wir haben jetzt von unseren 12 LKWs, die im Verteilverkehr ausliefern, haben wir 7 voll elektrische LKWs. Und die Unkenrufe zum Trotz, es funktioniert, wir kommen an, wir fahren unsere Kunden in Düsseldorf auch an und kommen auch wieder heim. Also es funktioniert und deshalb auch noch ein anderes Zitat, wer nicht losgeht, kommt nicht an. Ne? Also wir müssen wirklich uns schleunig daran geben, die Wende hinzukriegen in der Industrie. Und ich bin wahrhaftig keiner, der nach irgendwelchen Subventionen schreit, dann muss jetzt der Staat aber was machen. Ich bin ein komplett überzeugter Marktwirtschaftler. Und wenn den Schaden, was ein anderes Produkt anrichtet, auch wirklich der Preis umgelegt wird, ich sage mal, der CO2-Preis muss hoch genug sein, nämlich der Schaden ist irgendwo bei, laut Uber-Berechnung, bei 210 bis 220 Euro die Tonne. Und wir nehmen jetzt gerade mal 45 Euro pro Tonne CO2, wird auf den Dieselpreis draufgeschlagen oder auf das Heizöl. Ne? Wir müssen das Geld zurückgeben dem Verbraucher. Jeder hat sein Budget, sagen wir mal 8 Tonnen erstmal, dann später 7, dann 6. Und dann soll er das Geld als Klimageld wirklich zurückkriegen. Und es kann nicht so ein Witz sein, dass wir angeblich keine Kontonummern der Bürger haben, um das Geld zurückzuzahlen, sondern wir müssen es wirklich erheben im vollen Umfang und dann regeln den Rest der Markt. Dann brauchen wir nichts zu subventionieren.
Es ist übrigens eine echt tolle Zugverbindung nochmal. Da fahren Sie mit dem Zug aufs Schiff, ne? Das ist sensationell.
Nee, über die Öresundbrücke. Über die Öresundbrücke.
Ach so, genau. Ich bin mal auf dem Schifflein mit dem Zug. Das war auch sehr spannend. Ja. Lieber Herr Mann, liebe Katharina, wir hatten jetzt gerade im Februarjahrestag, es ist 45 Jahre her, 1979, da war die erste Weltklimakonferenz. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass Sie jetzt gerade da sitzen und sagen, wir haben da die Entwicklung verschlafen, wenn die eigentlich vor 45 Jahren schon angefangen haben zu denken. Was sagst du, Katharina?
Ja, wie gesagt, ich gucke nicht so gerne zurück. Und das ist im Moment auch so ein bisschen was, ob wir es jetzt verschlafen haben, kann alles sein, ob man viel früher was hätte machen müssen. Für mich ist immer die entscheidende Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Weil das, was passiert ist, das kann ich nicht mehr ändern. Und ob ich mir jetzt im Nachhinein wünsche, dass vielleicht Vor- und Vorvorgängerregierungen da schon anders agiert hätten, ist eine andere Diskussion. Für mich ist die Frage, wie kriegen wir es jetzt hin? Wie kriegen wir es jetzt hin, dass es funktioniert? Und ich verstehe, was Sie sagen, Herr Mann. Ich verstehe aber auch, dass es andere Unternehmen gibt, die sich einfach noch gar nicht so intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Auch da, das kann man jetzt bedauern und schlimm finden, dass das nicht so ist. Aber ich merke, dass sich einfach schon viele anfangen, auf den Weg zu machen. Und ich persönlich muss sagen, ja, es darf schneller gehen, keine Frage. Aber mich persönlich beruhigt, dass es in Bewegung kommt. Das finde ich im Moment ein ganz wichtiges Signal. Und das, glaube ich, dürfen wir bei allem, es muss mehr Tempo rein, auch kurz lobend erwähnen, dass es an ganz vielen Bereichen jetzt losgeht und auch intensiver wird in den Anstrengungen und den Bemühungen. Das ist zumindest das, was ich sehe. Und das beziehe ich jetzt gar nicht nur auf den Westerwaldkreis, sondern wir kriegen das relativ intensiv durch Stahlindustrie zum Beispiel mit, wie da im Moment die Überlegungen sind. Es passiert was und das, ja.
Wir brauchen aber auch da eine Entbürokratisierung. Also wir erleben das, wir haben einige unserer Stromkunden, die halt mittlerweile eine Photovoltaikanlage sich auf ihre Industriehalle draufgepackt haben, um Eigenstrom zu erzeugen. Ne? Aber wie lange diese Anlagen nicht ans Netz durften, weil irgendwelche bürokratischen Hürden das verhindert haben, so ein Anlagenzertifikat, was dann benötigt wird. Also sag mal, die Netzbetreiber haben über Jahrzehnte Barrieren aufgebaut, dieses Verhindern, dass Eigenstromerzeugung wirklich schnell und gut funktionieren kann. Ne? Und das Handwerk ist dann da, kann das aufs Dach packen, ne? Aber dann darf die Anlage nicht laufen. Und das ist ähnlich schwierig, wie wir haben für ein Repowering, für unsere Energiegenossenschaft, haben wir 4 Altanlagen, Windkraftanlagen abgebaut, um eine große neue zu bauen. Eine kleine machte rund 200.000 Kilowattstunden. Die große hat letztes Jahr 9,7 Millionen Kilowattstunden gemacht, die jetzt da läuft. Okay, also nur mal ein Gefühl zu sehen, was Repowering auch bedeutet. Ne? Also die Innovation, die Weiterentwicklung der Technik. Und also wir haben aber für diese Genehmigung, um 4 alte Anlagen wegzumachen, um eine neue hinzubauen, 7 Jahre gebraucht.
Ja. Ne? Mhm.
Und das ist auch das, was mich wurmt. Selbst wenn der Unternehmer bereit und willig und mutig ist, die Leute, die Kapitalgeber sind da, ob das jetzt Bürger in der Genossenschaft sind oder andere, wenn es so ausgebremst wird von Rahmenbedingungen, das macht auch irgendwann den mutigen Unternehmer mürbe, weil er einfach auch seine Zeit irgendwo effizienter einsetzen will.
Und dann bekommen Sie hier und da Besuch von der Politik, von der großen Politik, die kommen dann, fahren wir zu dem Mann da in Westerwald, der kann dir mal ein bisschen was erklären, das ist ein total interessanter Typ, super Unternehmen. Und genau in diesen Gesprächen, könnte ich drauf wetten, werden sie genau das auch ansprechen.
Immer.
Und sie haben, aber es tut sich nichts, oder?
Ja, das sieht man aber. Und das fasziniert mich auch. Wir hatten eben die große Politik. Wo hängt es dran? Also ich finde das so faszinierend. Die Schweiz ist seit 1268 eine Demokratie, ist ein föderaler Staat, ähnlich wie Deutschland. Wir sind es halt erst seit 49. Ne? Und trotzdem haben die sehr schlanke Prozesse, Genehmigungsverfahren. Also wir haben dort, machen wir ja die Wärmeversorgung für ein ganzes Feriendorf von, sagen wir mal, rund 8000 Betten, sind 7000 über unser Wärmenetz versorgt. Und die Genehmigungsphase dort war ein halbes Jahr. Dann hatten wir eine BIMSCH, bei uns wäre das BIMSCH-Anlage, also Bundesemissionsschutzverordnung, wo ich wüsste, wenn ich hier so einen Antrag stelle, dann muss ich mit 2 bis 3 Jahren rechnen.
Dann läuft aber schon viel gut mit.
Ja, also ne, und dort war es tatsächlich so, dem Architekten im Herbst die Unterlagen gegeben, im Frühjahr nochmal eine Rückfrage, Kaminhöhenberechnung wurde nochmal angepasst und dann konnten wir bauen. Und das frage ich mich immer, was müssen wir ändern? Das war auch jetzt, wenn die große Politik zu mir zu Gast kommt, dann diskutiere ich das und sage, was müssen wir denn ändern an den Gesetzen? Es kann doch nicht sein, dass wir alle nach unten gucken und sagen, ja, da kann man nichts machen, das ist so. Ne? Irgendeiner muss in die Hand nehmen, jetzt bin ich kein Politiker, will auch keiner sein. Aber die sind ja eigentlich dafür verantwortlich, die Gesetze so anzupassen, dass es dynamischer und schneller geht.
Und ich glaube, liebe Katharina, es ist ganz wichtig, dass in diesem Konstrukt die Unternehmen eben nicht die Lust verlieren, weiter innovativ zu sein und weiter zu denken, okay, wir bleiben im Prozess, wir bleiben bei diesen Schritten, die wir gehen wollen, auch wenn es momentan mühselig ist zum Teil und schwierig wird, oder? Wir brauchen Unternehmer, die an der Stelle nicht aufgeben, sondern weitermachen.
Ja, die haben wir Gott sei Dank. Also da bin ich den Unternehmerinnen und Unternehmern hier immer sehr dankbar, dass sie trotz der Widrigkeiten noch Lust haben, neue Dinge in Angriff zu nehmen, auch wenn die Rahmenregelungen, das war mir jetzt gerade ganz wichtig. Ich bin ja immer so ein bisschen in der Zwischensituation zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Und ich bin auch im sehr intensiven Austausch mit Bauamtskollegen, mit Naturschutzbehörden, weil wir uns natürlich auch die Frage stellen, woran hängt es denn? Und dann kriege ich erklärt, welche nachgelagerten Behörden einzubeziehen sind, welche Nachweise erbracht werden müssen, was die Gesetzeslage an Dokumentation, an Unbedenklichkeitsbestätigungen und so weiter, Schallgutachten, Bodenproben, weiß der Himmel, was da alles auf die Agenda kommt. Wenn mir die Kollegen das dann erklären, dann verstehe ich, es liegt nicht immer an den Behörden, ne? Also weil häufig schimpft man dann auf meine Kollegen und ich verstehe, dass der Unmut erstmal irgendwo hin muss und dann lasse ich mir das erklären und fange dann langsam an zu verstehen, dass die Behörden vor Ort, egal ob jetzt Verbandsgemeinde, Kreisverwaltung, teilweise auch die SGD, einfach gar nichts dafür können, dass die Prozesse so lange dauern und so widrig sind, weil es einfach der gesetzliche Rahmen ist, den die Behörden abzuprüfen haben und den sie durchlaufen müssen, bevor sie tatsächlich so eine Genehmigung erteilen können. Das heißt, es gibt mehrere Stellschrauben, an die man da dran muss. Und wir artikulieren das als Wirtschaftsförderung ja auch immer wieder an verschiedenen Stellen. Und da ist jetzt der Energiesektor nur einer von ganz, ganz vielen Bereichen, wo wir einfach viel, viel schlankere Prozesse brauchen. Und es geht. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Also wenn wir jetzt nicht solche Nachbarländer wie die Schweiz hätten oder ne, Beispiele, wo die Zähler rückwärts laufen. Ja, es gibt ja alles, die Technik ist ja da, es ist ja machbar. Und da kriege ich dann ein Verständnisproblem. Wenn uns noch keiner gezeigt hätte, wie es gehen kann und wir dann nicht wüssten, was wir tun sollen, dann würde ich sagen, okay, ist irgendwie weißes Blatt Papier. Aber es gibt so viele Beispiele. Ich muss mich im Prinzip nur für eins entscheiden und sagen, liebe Schweiz, erklär mir doch mal, wie macht ihr das? Ja,
das ist faszinierend. Also wir haben allein so eine Kleinigkeit, wir haben einen eigenen Bahnhof. Ne? Wir haben ein ehemaliges Steinbruchsgelände gekauft, um dort Holzumschlag und so weiter zu machen. Und da war jetzt ein Änderungsbauantrag zu machen, weil wir auch Container umschlagen wollen und können. Und der Antrag, das Papierwesen, das war ungefähr, sage ich mal, 50, 60 Zentimeter dick. Und ich musste bestimmt 45 Unterschriften machen. Also das hat mich ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit gekostet, wo ich dann da als Chef da sitzen muss und mir im Grunde die ganzen Dinger zigfach unterschreiben muss, um es einzureichen. Ne? Warum geht das nicht digital? Ne? Mhm. Einmal abgesegnet, drüber geguckt und eingereicht und fertig. Und dann wird es dahin geschickt per Mail. Und dann kann die Behörde arbeiten, kann sich auch die Dinger großzoomen und braucht keinen riesen Schreibtisch, um sich das Ding auszufalten, was wir da eingezeichnet haben. Ne? Und da glaube ich, das ist das, was ich mir einfach jetzt wünsche, einfach von behördlicher Seite, von der Politikseite, dass wir da wirklich auch Speed geben, um das nach vorne zu bringen. Ich hatte die Woche ein Mitarbeitergespräch mit einem ganz tollen Jungen, der ist bei uns Schlossereichef, ist Feinmechanikermeister, hat Nachwuchs gekriegt und seine Frau ist Krankenschwester. Und wirklich ganz schlaue Leute. Ne? Und da sagt er, unglaublich, der Antrag fürs Kindergeld und Elterngeld, der hat uns total überfordert, wir sind nicht klar gekommen. Und dann mussten wir uns digitalen Termin an der Behörde machen, um uns beraten zu lassen. Und wir mussten auch die Fragen schon vorbereiten, dass wir dort überhaupt hin konnten. Ne? Das kann doch nicht sein, dass man eigentlich, wenn man ein gebildeter Mensch ist, das nicht irgendwie selbst hinkriegt, ohne nochmal dritte oder vierten Rat. Ne? Mhm.
So, und jetzt komme ich nochmal auf Estland. Das war nämlich auch sehr schön erklärt. Er hat einen Sohn bekommen, hat am nächsten Tag eine E-Mail bekommen, wo der neue estländische Mitbürger herzlich willkommen geheißen wurde und er wurde darum gebeten, seine IBAN mitzuteilen, auf die das Kindergeld zu überweisen ist. Mhm. Weil die Geburtsstation gemeldet hat, es ist ein neuer Estländer geboren. Das und das sind die Eltern. Das heißt, die Eltern haben nicht die Nachweispflicht und müssen nachweisen, dass sie kindergeldberechtigt sind mit allem, was dazugehört, sondern der Staat weiß das. Der Staat weiß, es ist ein Kind geboren, das sind die Eltern, damit haben sie Anspruch auf Kindergeld, wir überweisen das Geld. Fertig.
Es wäre so einfach.
Ja,
so.
Oder noch ein Beispiel wäre, einer meiner leitenden Mitarbeiter hat ein Kind mit Down-Syndrom, ne? Und hat also einen Behindertenausweis, das Kind. Und er muss jedes Jahr neu nachweisen, dass das Kind immer noch Down-Syndrom hat. Quasi. Ne? Er muss den Arzt eine Bescheinigung, ne? Damit er diese 7.000 oder irgendwas Euro quasi an der Lohnsteuer Vorteile davon hat. Ne? Mhm. Und also, da muss doch einer mal ran und muss jetzt sagen, okay, sowas bereinigen wir. Ne? Also eine Krankheit, die nicht mehr weggeht oder eine Behinderung, da ist das jetzt klar. Da brauchen wir nicht jedes Jahr eher sich eine halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde einen Arzt damit zu beschäftigen. Also wir sind einfach, glaube ich, zu ineffizient geworden. Und das ist halt immer dieses Phänomen, wo ich eben wieder mit der Schweiz kam. Wir müssen aus solchen Ländern lernen. Ne? Die Dänen zum Beispiel, die haben 72 nach der Ölkrise, haben die nicht losgelassen. Die haben einfach weitergemacht mit der Energiewende damals. Ne? Die sind nicht dann auf Öl und Gas umgestiegen, sondern konstant durchgezogen das Thema Fernwärme. Jetzt ist es hier in aller Munde, dass wir prüfen sollen, ob wir irgendwo ein Fernwärme legen können. Weil die Dänen haben natürlich die tollsten Firmen, die heute Fernwärmeleitungen in alle Welt verkaufen, weil sie halt damals das Know-how sich an Land geholt haben, wie man Wärmenetze baut. Ne? Mhm. Total spannend. Aber das haben wir, glaube ich, hier bei uns versäumt. Deshalb müssen wir jetzt nach vorne schauen und müssen sagen, ihr an solchen kleinen Beispielen, wie, jetzt gebracht wie ich sie gebracht habe, da müssen wir jetzt anfangen aufzuräumen.
Mhm. Kurze Pause. Hey, hör mal, das ist interessant. Drei Räder in der Kita reparieren, statt Schleifmaschinen in der Werkhalle zu bedienen. Essen in einem Pflegeheim ausgeben oder an einem Lauf gegen Rassismus mitmachen. Alles Beispiele für erlebnispädagogische Projekte, die der Pumpenhersteller KSB in Frankenthal seinen Azubis anbietet. Das Ziel ist ein Perspektivwechsel der Auszubildenden, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Noch einmal kurz auf Ihr Unternehmen geblickt, Herr Mann. Ich schaue auch noch einmal in meine Liste, die ich hier habe. Umweltpreis Rheinland-Pfalz, Westerwald-Lahn-Innovationspreis, Umweltpreis des Westerwaldkreises, Wuppertaler Energie- und Umweltpreis, großen Respekt dafür. Dann einen ersten Preis innovative Energietechnologie, Deutscher Solarpreis, Klimaschutzpreis in der Schweiz, Umweltpreis der Verbandsgemeinde Bad Marienberg. Das sind ja unfassbar viele Auszeichnungen. Was bedeuten die Ihnen?
Ja gut, es ist wie ein Schulterklopfen, wenn ein guter Freund auf die Schulter klopft. Es hilft. Also es ist ja nicht, dass wir dafür Geld gekriegt haben, aber es nützt einem in der Reputation und macht einem Mut. Das, was einen manchmal nach unten zieht, ist halt dann, wenn es sich zieht wie Kaugummi. Und sowas macht einem wieder Spaß und Freude, wenn mal wieder einer einen auf die Schultern klopft, dann hat man auch nochmal Spaß dran und gibt wieder neu Gas. Und wir sprachen eben auch davon, Menschen und Mitarbeiter zu motivieren. Das macht auch unsere Mitarbeiter im Unternehmen. Ne? Das ist ja auch schön für die. Es ist jetzt nicht nur, dass ich da einen Schulterklopfen kriege, weil das ist ja nicht mein Projekt. Ich kann es halt nur lenken und leiten. Es ist ein Projekt von über 100 Leuten, die daran arbeiten, um die Energiewende hinzukriegen. Ne? Und das sind so viele auch tolle und gute Ideen, die jetzt da reingekommen sind. Und wir sprachen eben kurz auch vom Generationenwechsel. Als ich ins Unternehmen kam, Anfang der 90er Jahre, war ich 25 Jahre alt. Leider waren die meisten Führungskräfte alle im Unternehmen meines Vaters, alles im Alter meines Vaters, um die 60. Und das war schon ganz schön schwer. Und ich bin jetzt ein Stück weit stolz drauf, dass wir eine gute Durchmischung im Unternehmen haben. Von wirklich ganz jung bis, sag ich mal, ich bin, glaube ich, jetzt der dritte. Also es gibt noch zwei, die älter sind wie ich. Ne, das macht mir natürlich auch also Schrecken einerseits, weil jetzt werde ich dann irgendwann 57. Aber das Schöne ist, wir haben eine klare Tendenz in der Familie, dass es auch weitergeht, dass ein Familienunternehmen bleiben kann. Und das ist auch schön. Ne?
Liebe Katharina, lieber Hermann, Bella Perspektiven, das wäre mein letzter Ansatz für heute. Sagen Sie uns mal ganz kurz Ihre Perspektive in dieser Welt, die momentan ziemlich unberechenbar ist eigentlich. Wie ist da Ihre Perspektive?
Naja gut, also man darf nie aufgeben. Also wenn ich an unsere Vorfahren denke, ne, mein Urgroßvater 1910 hat seinen kleinen Emil 1904 gekriegt, aber das nächste Kind, die Tante Anna, war 18 Jahre jünger, ne, weil der Krieg dazwischen war. Also russische Gefangenschaft, französische Gefangenschaft war der Mann, ne, und ja, also ich sag mal so, so schlimm ist es nur auch nicht, wie vielleicht an vielen Stammtischen getan wird. Ne? Also wir können stolz sein auf das, was man kann. Und man sollte halt auch wirklich losgehen, wenn man einen Weg sieht. Ne? Und klar, man kommt, wenn man auf dem Weg mal ins Weiche kommt, muss man auch immer das Potenzial haben, auch mal wieder einen Fuß zurückzuziehen. Aber ich glaube, die Innovationskraft steckt in den Unternehmern und das finde ich auch das Schöne an Deutschland insgesamt. Wir sind nicht so zentralistisch wie Frankreich, wir sind nicht nur fokussiert auf große Konzerne. Der Mittelstand, der ist die wahre Stärke für Deutschland und die Vielfältigkeit und ja, das macht Spaß.
Katharina, ist das eine Perspektive, die dir Mut macht?
Ich glaube, dass das für den Westerwaldkreis noch mal mehr gilt als für Deutschland. Wir haben einen sehr, sehr guten Branchenmix. Wir haben viele kleine, mittelständische Familien- und inhabergeführte Betriebe. Das heißt, wir haben, so nehme ich es wahr, eine gute Mischung von Bodenständigkeit, Verwurzelung, aber trotzdem auch den Blick nach vorne. Denn was viele, gerade Familienunternehmen, antreibt, ist ja das, was gerade auch schon zwischen den Zeilen anklang. Wie geht's denn weiter? Was macht denn die nächste Generation damit? Und die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer, auch wenn es nicht immer alle so sagen, haben schon den Wunsch, den Kindern was übergeben zu können. Und auch wenn das Unternehmertum sicherlich nie ganz einfach war und auch heute nicht ganz einfach ist und viele Herausforderungen mit sich bringt, es bietet eben auch viel Raum für Gestaltung. Und deshalb werben wir zum Beispiel auch mit verschiedensten Projekten, mit der Hochschule Koblenz zusammen zum Beispiel dafür, dass es nicht immer die eigene neue Gründung sein muss, sondern dass es sich auch lohnt, in Bestandsbetriebe zu schauen und zu gucken, wenn es da vielleicht nicht aus der eigenen Familie heraus gelingt, eine Nachfolge zu sichern, versuchen wir einfach auch jungen Menschen klarzumachen, da liegt eine unheimliche Zukunft drin und es ist vor allen Dingen auch möglich, sich in etablierten Betrieben selbst zu verwirklichen und die Veränderungen mitzugestalten, die man sich als junger Mensch wünscht. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Blick nach vorne nicht verlieren und dass wir auch den jungen Leuten zuhören. Da sind ganz viele spannende Ideen und Dinge drin, von denen alteingesessene Unternehmen noch ganz viel lernen können. Und ich glaube, wenn wir das in eine gute Mischung bringen können, dann nicht nur für den Westerwaldkreis, sondern auch für Deutschland, sieht es dann tatsächlich nicht ganz so schlecht aus, wie man manchmal so meint. Und wenn man sich den Rest der Welt so anguckt, dann haben wir es hier schon ganz schön gut getroffen.
Danke für den spannenden Austausch. Dankeschön.
Danke dir.
Danke auch.
Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.